Veldek. »Läuft da eigentlich was zwischen dir und Karen?« fragte Grey Wolf, während er Ausrüstungsteile in Containern verstaute. Anawak stutzte. »Nein, eigentlich nicht.«
»Eigentlich?«
»Wir verstehen uns gut. Ich denke, das ist alles.« Grey Wolf sah ihn an.
»Vielleicht solltest wenigstens du anfangen, ein paar Dinge richtig zu machen«, sagte er.
»Ich weiß nicht mal, ob sie interessiert ist.« Plötzlich wurde Anawak bewusst, dass er es soeben vor sich und Grey Wolf eingestanden hatte. »Ich weiß es wirklich nicht, Jack. Ich bin in solchen Dingen leider ein ziemlicher Trottel.«
»Ist mir klar«, sagte Grey Wolf höhnisch. »Dein Vater musste erst sterben, damit du überhaupt in der Welt der Lebenden ankommst.«
»Hey, reg dich ab. Du weißt, dass ich recht habe. Warum gehst du ihr nicht hinterher? Sie wartet doch drauf.« »Ich bin deinetwegen hergekommen, nicht wegen Karen.
Ich weiß es zu schätzen. Jetzt geh endlich.«
»Verdammt, Jack«, Anawak schüttelte den Kopf, »hör auf, dich hier einzugraben. Komm mit nach oben, bevor dir Flossen wachsen.«
»Flossen würde ich im Augenblick bevorzugen.«
Anawak sah unschlüssig zum Tunnel. Natürlich wäre er Weaver gerne hinterhergegangen. Aber es gab noch einen anderen Grund als seine frisch eingestandenen Gefühle. Irgendetwas hatte sie beunruhigt. Sie war seltsam gewesen, verkrampft und aufgekratzt. Er musste an das denken, was sie ihm von Johansson erzählt hatte. »Gut, versaure hier«, sagte er zu Grey Wolf. »Falls du es dir anders überlegst, ich bin oben.« Er verließ das Veldeck und passierte das Labor. Es war verschlossen. Kurz überlegte er, hineinzuschauen. Vielleicht traf er Johansson an. Es reizte ihn, mehr über die Sache zu erfahren. Dann entschied er sich anders und lief weiter die Rampe hoch zum Hangardeck, um einen Blick auf die ominöse Wand zu werfen. Aber das tat er nicht. Als Anawak den Hangar betrat, sah er Vanderbilt und Anderson, die gerade den Durchgang zur Außenplattform passierten. Plötzlich hatte er ein mulmiges Gefühl. Was machten die hier? Und wohin war Weaver eigentlich verschwunden? Abgrund. Heulender Westwind war aufgekommen. Er blies vom Eiskap her, trieb schäumende Brecher am Rumpf der Independence entlang und saugte den letzten Rest Wärme aus dem Meer. Unter der heftig bewegten Oberfläche bildeten sich Strudel und Turbulenzen, doch mit zunehmender Tiefe wurde es ruhig. Vor wenigen Monaten war hier eiskaltes Wasser schwer von Salz in Kaskaden hinabgestürzt. Immer noch herrschte grimmige Kälte, aber nun vermischte sich die See mit dem Süßwasser rapide abschmelzender Polareismassen, denen seit geraumer Zeit Wärme zugeführt wurde. Die große nordatlantische Pumpe, auch Lunge der Weltmeere genannt, weil mit dem erkalteten Wasser ungeheure Mengen Sauerstoff in die Tiefe gelangten, kam langsam, aber sicher zum Erliegen. Das Förderband der Meeresströmungen stand still. Der wärmespendende Strom aus den Tropen versiegte. Noch allerdings hatte die Pumpe ihre Arbeit nicht vollständig eingestellt. Auch wenn die Kaskaden nicht mehr messbar waren, wanderten nach wie vor geringe Mengen Kaltwasser hinab. Durch lichtlose Stille fielen sie dem Abgrund des grönländischen Beckens entgegen, Meter um Meter, Hunderte von Metern, Tausende. In 3,5 Kilometer Tiefe, unmittelbar über dem schlammigen Grund, wich die Finsternis einem dunkelblauen Leuchten. Es erstreckte sich über eine riesige Fläche. Keine Wolke, sondern ein dünnwandiges, röhrenartiges Gebilde mit unzähligen gallertigen Füßchen am Boden verhaftet. Im Innern der Röhre wogten Millionen fühlerartiger Auswüchse in regelmäßigen Wellen, eine Wiese aus synchron bewegten Gallertfäden. Große Brocken einer weißlichen Substanz wanderten darauf in Richtung eines großen Gegenstandes. Das blaue Leuchten reichte kaum aus, um seine Form erkennen zu lassen, erhellte nur schwach zwei geöffnete Kuppeln. Mehr war von dem gesunkenen Deep Flight, das schräg im Schlick der Tiefsee lag, nicht zu sehen. Seit geraumer Weile füllte der Organismus das Tauchboot mit den weißen, gefrorenen Brocken. Inzwischen passte nicht mehr viel hinein und der Nachschub versiegte. Ein Teil der Röhre schnürte sich ab, sank auf das Boot herab und begann es zu umhüllen. Die transparente Substanz zog sich um den Rumpf zusammen, verdichtete sich und drückte die Kuppeln herunter. Blau schimmernde Flächen breiteten sich aus und flossen ineinander, bis das komplette Boot in einer geschlossenen Umhüllung steckte, zu der sich ein langer, dünner Schlauch wand. Der Schlauch begann zu pulsieren. Wasser wurde durch sein Inneres gepumpt. Wasser von weit her.
Die hauchdünne Gallerte saugte es aus einem gewaltigen organischen Ballon, der ein Stück über dem Tauchboot hing, angefüllt mit wärmerem Wasser, das die Gallerte dem Schlammvulkan vor Norwegens Küste entnommen hatte. Bedingt durch das warme und damit leichtere Wasser in seinem Innern hätte der Ballon zur Oberfläche emporsteigen müssen, aber sein Körpergewicht hielt ihn in perfekter Schwebe. Wärme strömte in den Gallertsack, der das Tauchboot umhüllte. Die weißen Brocken reagierten augenblicklich. Binnen Sekunden schmolzen die Kristallkäfige des Hydrats dahin. Explosionsartig blähte sich das komprimierte Methan zum 164-fachen seines Volumens auf, füllte das Deep Flight mit Gas und blies die gallertene Hülle auf, bis sie sich blähte und spannte. Der Gallert-Kokon trennte die Verbindung zum Schlauch und schloss sich. Kein Gas konnte mehr entweichen. Mit aller Kraft strebte es nach oben, langsam erst, dann mit abnehmendem Druck ringsum immer schneller, den Kokon und das darin eingeschlossene Tauchboot mit sich reißend.